Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Basil Kerski, der Chefredakteur der deutsch-polnischen Zeitschrift Dialog. Ein Mann, der sowieso viel zwischen Deutschland und Polen unterwegs ist. Unter anderem, weil sie regelmäßig in Danzig sein müssen, um dort das europäische Solidarność-Zentrum zu leiten. Herr Kerski, schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag. Ja, schön, Sie wiederzusehen, Herr Frenzel.
Ja, langer Zeit im Studio. Ja, wir haben häufig gesprochen, wenn Sie in Danzig waren und ich hier und haben da so die Tücken der Digitalisierung in Deutschland und Polen auch schon manches Mal erlebt. Das kann uns heute nicht passieren. Ich habe jetzt gerade an dieser Stelle gemerkt, ich habe das, was ich mir so notiert habe für diese Sendung, irgendwo abgelegt auf diesem Computer und kann es gar nicht finden. Aber ich habe sowieso ganz viele Stichworte im Kopf. Grüße erstmal Sie, meine Damen und Herren, dass Sie hier heute bei uns dabei sind, wenn wir auf die Themen des Tages schauen. Da gibt es wichtige, große Fragen, zum Beispiel die, ob sich eigentlich gerade irgendjemand zuständig fühlt, die Corona-Pandemie zu managen. Darüber müssen wir sprechen. Aber dann gibt es noch so eine andere Frage, die wir heute auch ansprechen, die das Land so gefühlt irgendwie ziemlich spaltet gerade. Wie hältst du es mit Wetten, dass, Herr Kerski?
Phänomen, 14 Millionen Zuschauer an einem Samstagabend. Ich glaube, das gab es in Gesamteuropa schon lange. Nicht mal Sportereignisse erreichen solche Zahlen. Ich habe den Eindruck, vielleicht ist es eine Corona-Folge. Wir haben wieder Spaß zusammen zu sein, zusammenzusitzen über Generationen hinweg. Vielleicht ist das auch ein positives Ergebnis dieser Zeit des Lockdowns und der Isolation.
Wir werden das versuchen zu ergründen hier in dieser Radiostunde und ich freue mich, dass Sie Platz genommen haben an unserem kleinen Lagerfeuer hier im Deutschlandfunk Kultur, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht genau, ich glaube, 14 Millionen sind jetzt gerade nicht dabei, aber alle, die dabei sind, schön, dass Sie dabei sind. Tja, wenn ich Corona aufrufe und sowas erzähle, wie gerade über den Song, dann wünschte ich, ich könnte jetzt so drüber sprechen, da wissen Sie noch damals Corona. Aber wir haben ja gerade heute eine Zahl, die ganz auf erschreckende Weise ganz beeindruckend ist. Wir haben heute den Höchststand der Neuinfektion in der ganzen Pandemiephase in Deutschland, eine Inzidenz über 200. Und jetzt fragen viele an dieser Stelle, müsste da politisch nicht mehr passieren? Und man hat so den Eindruck, es gibt da eine Regierung, die ist noch nicht im Amt und es gibt eine Regierung, die ist irgendwie so am Rausgehen. Haben Sie den Eindruck, dass wir da gerade regierungstechnisch zwischen den Stühlen sind?
Also ich habe den Eindruck, dass wir überhaupt jetzt diese vierte Welle oder die Vorbereitung auf diese neue Welle überschlafen. Ich habe dienstlich viel in Europa zu tun. Ich war letzte Woche in Paris. Vor wenigen Wochen in Norditalien, und da war ich tief beeindruckt, wie konsequent vorgegangen wird. In Paris kommen Sie in kein Restaurant, in kein Museum ohne den Impfpass und selbst in das Flughafengebäude Charles de Gaulle kommen Sie nicht rein als mit einem Flugticket. Sie müssen Ihren Impfpass vorweisen. In Italien ähnlich. Mich wundert es, dass wir so lasch in Deutschland, aber auch in Polen vorgehen. Einfach wegschauen, dabei haben wir diese Möglichkeit. Wir können Menschen impfen. Wir haben Impfpässe, um Lockdowns zu vermeiden. Ich finde es bedrückend und gefährlich,
Das ist
wie lasch umgegangen wird mit dieser Frage.
Ich meine, das ist schon ganz interessant, so wie Sie das gerade beschreiben, weil das ja auch so alte europäische Klischees ein bisschen aufbricht. Ne? Also die immer regeltreuen und sehr akkuraten Deutschen und die etwas laxen im Süden von Europa. Hier sieht man gerade, dass Regeln ganz konsequent umgesetzt werden oder auch andere Dinge viel konsequenter verfolgt werden. Ich habe die Impfquote von Portugal zur Kenntnis genommen, über 90%, wo man sich ja auch fragt, was passiert da, was hier nicht passiert?
Sie haben absolut recht, ja. Die alten Vorurteile, die gut organisierten Deutschen oder Nordeuropäer, die Disziplinierten, das haut nicht hin. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich war menschlich tief beeindruckt, wie subtil mich Menschen auf der Straße angesprochen haben, nicht angeschrien, nicht angemacht haben. Bitte setzen Sie die Maske an. In Restaurants wird man sehr freundlich bedient, wenn man den Impass hat. Ne, wir haben schon vergessen, wie dramatisch die Lage in Norditalien war, in Portugal Anfang des Jahres. Ausgangssperre in Paris. Ich glaube, die Leute wollen nicht mehr in diesen Einschränkungen leben. Und ich glaube, wir sollten auch solidarisch sein mit den Gesundheitswesen und mit dem Personal, Ärzten, Krankenschwestern. Die trifft es vor allem. Und man sieht ja auch in Gesamteuropa, es im Krankenhaus landen vor allem Ungeimpfte. Natürlich gibt es Durchbrüche, aber die sind nicht so dramatisch. Die große Belastung hängt jetzt damit zusammen, dass sich Menschen nicht impfen ließen. Und ich sehe auch eine gewisse Scheu bei einigen Politikern in Deutschland, nicht nur in Deutschland, das auch offen anzusprechen, weil sie will, möglicherweise sind auch ihre Wähler impfpassiv.
Gleichzeitig könnte man, Herr Kerski, natürlich auch sagen und muss konstatieren, obwohl diese Zahl jetzt erschreckend hoch ist, also die der Neuinfektion, ist der Schrecken von Corona dann doch wiederum kleiner. Und zwar, wenn wir uns die schlimmste und letzte Konsequenz von Corona anschauen. Wir haben heute vom RKI, vom Robert-Koch-Institut vermeldet bekommen, 33 Todesfälle aufgrund von Corona. Wir hatten in Spitzenzeiten im Januar über 1000, fast 1200 Todesfälle bei niedrigeren Inzidenzen. Also insofern ist es wahrscheinlich auch legitim, dass man die Lage heute anders bewertet, was die Schutzmaßnahmen angeht.
Wissen Sie, die Frage ist, wer jetzt im Studio sitzt. Also wir sind beide nicht im Gesundheitswesen tätig. Ich habe Kontakte in die Krankenhäuser. Das Krankenhauspersonal ist belastet und ist auch verärgert über diese Chance, die wir nicht nutzen, die ja global einmalig ist. Ja, Hunderte von Millionen Menschen haben keinen Zugang zur Impfung. Darum geht es. Natürlich können wir diese Zahlen relativieren, kleinreden. Tatsache ist, wir nutzen Chancen nicht, um gesund zu bleiben, um uns zu schützen, auch jetzt Kinder vor allem zu schützen und auch unser Gesundheitswesen zu entlasten. Das finde ich wirklich ärgerlich.
Jetzt ist die politische Debatte, was brauchen wir, was fehlt, was brauchen wir vielleicht zurück, was es schon mal gab. Da gibt es verschiedene Wortmeldungen, unter anderem Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, CSU-Chef, den ich heute Morgen im Deutschlandfunk gehört hatte. Ich habe erst nicht genau hingehört, wer es war und dachte, ach, das muss irgendjemand aus der Opposition sein. Irgendjemand, der für nichts verantwortlich war bisher. Nein, aber es war er und er hat unter anderem das hier gesagt.
Wir brauchen zum Beispiel bei den Drittimpfungen jetzt nicht nur, dass Ärzte über 60 anschreiben. Wir brauchen eine Reaktivierung und Finanzierung der Impfzentren, um den ganzen Prozess so schnell wie möglich voranzubringen. Und zwar am Ende auch nicht nur die Drittimpfung für jeden, der eine bestimmte Altersgrenze erreicht, sondern für jeden, der wenig Antikörper hat. Also wir brauchen nicht nur Tests wieder kostenlos, sondern auch Antikörpertests, die kostenlos sind, damit jeder seine aktuelle Situation abfragen kann.
Das sagt Markus Söder heute. Stichwort kostenlose Corona-Tests. Das ist auch das, was die wahrscheinlich künftige Ampelkoalition jetzt auf den Weg bringen will. Das wird heute entsprechend vorgestellt. Interessant ist aber, das sind ja auch alles Dinge, Impfzentren geschlossen, kostenlose Corona-Tests abgeschafft, die unter anderem Markus Söder mit beschlossen hat.
Ja, wir haben wieder mal im Sommer den Fehler gemacht, nicht? Wir dachten, gut, jetzt ist es etwas ruhiger. Wir haben unsere Anstrengungen vollzogen. Test, Impfung, Impfzentren, und mal schauen, wie es im Herbst wird. Und jetzt haben wir die Lage und hängen hinterher. Gut, die Vorschläge, die Söder macht, sind gut, sind realistisch. Aber Sie sagten, er war bis vor kurzem für diese Politik verantwortlich.
Zu Gast heute Mittag Basil Kerski in Danzig, geboren, dort Leiter des Europäischen Solidarność-Zentrums. Nach meinem Eindruck, und der täuscht, glaube ich, nicht, sind Sie ständig unterwegs zwischen Deutschland und Polen, zwischen Berlin, Warschau und Danzig und damit natürlich noch sehr viel mehr vertraut mit dem Thema, das wir hier immer wieder aufrufen. Wie steht es um die Rechtsstaatlichkeit in Polen? Ein Thema, das ich auch heute aufrufe. In Straßburg wird der Europäische Menschenrechtsgerichtshof die Klage einer Richterin und eines Richters verhandeln. Beide klagen, weil sie mit ihren Bewerbungen um Justizposten in Polen gescheitert sind und dafür die umstrittene Justizreform in Polen verantwortlich machen. Herr Kerski, es gab an diesem Wochenende aber auch wieder große Proteste gegen das verschärfte Abtreibungsrecht. Wir können ja gerade mal hören, was unser Korrespondent Martin Adam dazu berichtet.
Eine Minute Stille, betroffenes Schweigen in Warschaus Innenstadt, tausende Handylichter leuchten. Auf einem Schild steht Ani jednej więcej, keine einzige mehr. Dann ein Schrei. Die Wut ist groß auf die nationalkonservative PiS-Regierung, auf das Verfassungsgericht, auf die Ärzte im südpolnischen Pszczyna. Dort war vor einem Monat eine schwangere Frau gestorben, Isabella S., das erste Todesopfer des rigiden polnischen Abtreibungsverbotes, sagen die Demonstrierenden. In Warschau und laut Organisatoren an über 70 anderen Orten in Polen. Ich bin hier, weil ich nicht einverstanden damit bin, was in diesem Land passiert. In Wirklichkeit werden wir von Verbrechern regiert. Sie sind zynisch, grausam und haben nichts mehr zu tun mit einem demokratischen Land. Ich kann nur meine meine 6-jährige Tochter zitieren, die sich immer eine kleine Schwester oder einen Bruder gewünscht hat. Jetzt hat sie gesagt, sie will lieber Einzelkind bleiben, als ihre Mutter zu verlieren. Die verstorbene Isabella S. hatte in der 22. Schwangerschaftswoche Fruchtwasser verloren. Der Fötus konnte nicht überleben. Die Ärzte wollten trotzdem keinen Schwangerschaftsabbruch vornehmen. Sie können nichts tun, schrieb die 30-Jährige noch an ihre Mutter. Zitat: Sie warten den Tod ab oder dass etwas beginnt. Eine Fehlgeburt ohne Einleitung also. Ihr drohe deshalb eine Blutvergiftung, schrieb sie. In der folgenden Nacht starb die junge Frau genau daran. Sie hinterlässt Mann und Tochter.
Martin Adam war das aus unserem Studio in Warschau, Basel-Kerski. Ja, ich habe sie schon beobachtet, als wir das gehört haben. Und man konnte es jetzt gerade auch hören an ihrer Reaktion. Wie sehr wühlt sie das auf? Wie sehr wühlt auch das Land diese Geschichte und diese Vorkommnisse auf?
Also sehr. Denn es trifft ja die gesamte Gesellschaft. Dieses Abtreibungsverbot, absolute letztes Jahr, damals ist vom Verfassungsgericht ein Kompromiss von Anfang der 90er aufgehoben worden, trifft ja alle Menschen, nicht nur Frauen, es wird ja von Frauenrechten gesprochen, trifft junge Familien, Partnerschaften, es schränkt ihr Leben ein, es führt zu solchen Situationen. Es wird viel vom Rechtsstaatlichkeit in Polen gesprochen. Ich glaube, die Demokratie ist gefährdet, weil die Regierung mit Polarisierung kämpft. Es hieß hier, das sei eine national-konservative Regierung. Ich habe den Eindruck, es sei eine nationalistische. Sie ist nicht konservativ. Sie verteidigt nicht die Verfassung. Auch die Grundlagen der Demokratie, die werden zurzeit abgebaut. Es gibt ein Bündnis mit erzkonservativen Teilen der katholischen Kirche. Für die macht man das, dieses Abtreibungsverbot. Wissen Sie, was mich bedrückt, ist nicht nur das Schicksal dieser jungen Frau, dieser jungen Mutter, sondern ich frage mich, wohin soll das alles führen? Das ist so eine Eskalation. Ja, es wird mit Eskalation regiert und die Zivilgesellschaft muss sich wehren, geht auf die Straße. Bis zu den nächsten Jahren, Wahlen sind es 2 Jahre. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schlimme Zeit in Polen. Und das bleibt auch nicht ohne Auswirkungen auf Europa. Polen destabilisiert zurzeit auch Europa.
Die Frage, die sich ja hier immer wieder stellt, die wir auch schon häufig diskutiert haben, ist das etwas, das in der polnischen Gesellschaft ausgefochten werden muss, wo sich jetzt diese Zivilgesellschaft, die sich da eben auch auf die Straße begeben hat am Wochenende, viel stärker zeigen muss als bisher? Oder ist das etwas, wo eine Europäische Union, auch andere Mitgliedsländer der Europäischen Union Einfluss haben und den auch nehmen sollten?
Also zunächst einmal habe ich den Eindruck, diese Politik, die da gemacht wird, ist nicht nur Ausdruck jetzt irgendwelcher spezifischen polnischen politischen Kulturen, sondern etwas, was wir zum Beispiel hier auch als Deutsche aus anderen Ländern kennen. Also mich erinnert das sehr stark an die Art und Weise, wie Donald Trump regiert hat. Also jeden Tag Öl ins Feuer gießen. Wieso? Weil er weiß, er hat eine knappe Mehrheit oder vielleicht auch gar keine Mehrheit und kann damit auch seine Wähler mobilisieren, radikalisieren, auch ihnen eine Identität geben. Also ich glaube, das, was in Polen passiert, ist für Deutsche interessant, weil es bestimmte Mechanismen widerspiegelt, die auch in anderen Ländern stattfinden. Natürlich auch mit den neuen technologischen Möglichkeiten. Und wir sollten offen sagen, Europäische Union ist ja nicht nur eine Gemeinschaft von Nationalstaaten, sondern auch von Bürgern. Insofern hat jede Bürgerin, jeder Bürger außerhalb Polens Recht, Stellung zu nehmen, was dort passiert und umgekehrt auch Polinnen und Polen zu dem, was in Deutschland passiert. Und ich würde mir wirklich mehr Einmischung wünschen. Das sehen wir bei Einzelthemen, Frauenrechte, internationale Fraueninitiative, sexuellen Minderheiten. Aber bei der Politik fehlt mir oft das. Politiker sprechen von Europa, aber verhalten sich wie die Vertreter von einzelnen Nationalstaaten, scheuen sich, die Nachbarländer oder Entwicklung zu kritisieren. Das sollten wir meiner Ansicht nach viel mehr tun.
Wie würden Sie das einschätzen? Sie waren jetzt auch gerade bis vor kurzem in Polen. Wie ist die öffentliche Debatte? Wie gut kann sie stattfinden noch?
Das ist eine gute Frage, was öffentliche Debatte ist, denn die absolute Mehrheit der Medien ist von der Regierung und Regierungspartei übernommen worden. Die Staatsmedien, Rundfunk, regional, überregional, Fernsehen machen Propaganda. Etwas, was in Deutschland übersehen wurde, fast alle wichtigen Regionalzeitungen sind in diesem Jahr vom Staatsölkonzern Orlen übernommen worden, vom deutschen Verleger Passauer Neue Presse. Seit Monaten ändert sich radikal auch dort die Berichterstattung. Letzte Woche gab es zum Beispiel so einen Hassartikel auf mich in der renommierten Tageszeitung Dziennik Bałtycki, das heißt so Ostsee-Tageszeitung übersetzt. Bislang ein renommiertes, neutrales Blatt, seit 3 Monaten Werkzeug der Propaganda.
Was wird Ihnen da vorgeworfen?
Purer Rassismus. Ich sei kein echter Pole, ich sei Doppelstaatsbürger, ich sei nicht loyal gegenüber Polen. So die üblichen Stereotypen. Aber das Entscheidende ist, der Kreis der unabhängigen Journalisten und der relevanten Medien wird immer geringer. Und wir sehen in Polen, soziale Medien sind kein Medium, ersetzen keine Redaktion. Der Informationsfluss ist massenhaft, aber es gibt kaum noch kompetente Menschen, die Informationen überprüfen, die auch Menschen bilden durch Informationen. Dieser Kreis wird immer enger. Also de facto haben wir es mit einer absoluten Dominanz der von der PiS geleiteten Medien. Insofern ist die Demokratie gefährdet. Erlauben Sie mir einen Satz. Letztes Jahr gab es Präsidentschaftswahlen, eine OSZE-Beobachtermission. Und die sagten ganz offen, diese Wahlen sind nicht mehr demokratisch, entsprechen nicht mehr den demokratischen Standards wegen der Einseitigkeit der Medien. Ich traf diese Delegation, sie sagten, wir überprüfen jetzt nicht die einzelnen Stimmzettel, aber diese Veränderung der Medien, diese Kontrolle der Medien ist schon eine Einschränkung der Demokratie. Das reicht, um diese Wahlen als nicht vollständig demokratisch zu bewerten. Also soweit ist Polen heute unter der PiS.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, politisch geschieht Ihnen da zu wenig. Gleichzeitig haben wir den Europäischen Gerichtshof, der jetzt sogar Strafgelder verhängt hat gegen die polnische Regierung. Es gibt das Rechtsstaatsverfahren, das eingeleitet wurde. Es gibt ja also lauter Maßnahmen. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, Sie eskalieren die Situation eigentlich eher und kriegt manchmal den Eindruck, dass es vielleicht sogar im Interesse der Regierung sein könnte, dass es diese Eskalation gibt.
Also ich habe mich vielleicht so undifferenziert geäußert. Zunächst einmal sollten Regierungen miteinander sprechen und sollten vor allem vor Ort sprechen. Also ich wünsche mir noch mehr Reisen von deutschen Politikerinnen oder französischen nach Polen. Die sollen mit Kaczynski reden, Morawiecki, mit allen. Das ist gut. Mit Dialog zuschütten. Gleichzeitig muss man ganz klar sagen, wo die Grenzen sind. Die Grenzen, die Sie jetzt benannt haben, die haben Gerichte benannt. Ich habe ja Gerichte nicht kritisiert. Die funktionieren, wie ich finde, hervorragend und bieten vor allem Menschen in Polen Schutz. Ich bin jedes Mal tief beeindruckt, wenn ich europäische Richter höre, wie kompetent sie sich äußern, wie sie die Grenzen ziehen. Aber ich sehe jetzt in der Politik zu wenig diese Fähigkeit, beides zu verbinden. Dialog, enge Umarmung, ja, und gleichzeitig ganz harten Druck. Und ein anderes Thema ist natürlich Glaubwürdigkeit. Vor allem hat die deutsche Politik ihre Glaubwürdigkeit verloren in Bezug auf das mittlere Europa, vor allem Polen, durch solche Projekte wie Nord Stream 2. Ich betone 2. Nord Stream 1, gut, gab's, aber man musste das nicht nochmal fortsetzen. Also ein ökonomisches Bündnis mit Putin. Also wie will man da glaubwürdig sein? Das sind die Schwachstellen. Diese Schwachstellen werden zum Beispiel von Peace-Politikern benutzt.
Wetten, dass wir ganz unterschiedliche Emotionen auslösen, wenn Sie das hier hören.
Ein Traum wird wahr. Wetten, dass live aus Nürnberg. Bitte begrüßen Sie die Legende des Samstagabends. Thomas Gottschalk.
Herzlich willkommen.
Wetten, dass. Samstagabend gab es die große, einmalige Jubiläumsshow 40 Jahre nach dem Start von Wetten, dass. Natürlich mit Thomas Gottschalk und eigentlich muss ich das gar nicht groß erzählen, oder? Denn wer bitteschön hat das nicht mitbekommen? Die Republik spricht darüber, das Feuilleton wundert sich, ist etwa das große Lagerfeuer zurück, an dem wir uns alle versammeln. Mein kleines Lagerfeuer hier im Studio versammelt den deutsch-polnischen Kulturmanager Basil Kerski, meinen heutigen Gast, und Busa Diam, meine Kollegin, die ein bisschen recherchiert hat. Ich habe ja gehört, im Fernsehen, Busa, ist die Einschaltquote nicht ganz unwichtig.
Ja.
Die war der Hammer.
Richtig. Insgesamt haben 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Damit hat das ZDF einen Marktanteil von knapp 46% erreicht. Mit Abstand die beste Quote für das ZDF in diesem Jahr. Alle scheinen zu staunen. Allerdings zum Vergleich, in den 80ern hatte Wetten, dass mehr als 20 Millionen ZuschauerInnen. Aber trotzdem liegt der TV-Klassiker somit weit über den Quoten, die er zum Beispiel zuletzt vor 7 Jahren mit Markus Lanz hatte. Und eine solche Quote gibt es eigentlich auch nur noch beim Fußball oder beim den Klassiker, dem Tatort. Und bemerkenswert ist auch die jüngere Zielgruppe, 14 bis 49 Jahre. Da lag die Einschaltquote bei rund 4,3 Millionen ZuschauerInnen. Das heißt, ein Marktanteil von 50,2% am jüngeren Markt.
Wow, das ist echt ein interessantes Phänomen. Und ich will hier mal gerne in dieser Runde erzählen, was bei uns zu Hause passiert ist Samstagabend. Ich habe das eigentlich nur so nebenbei angemacht, ne? Journalistenkrankheit, man muss da reinschauen, musste eigentlich noch was schreiben. Das lief so klein auf dem iPad. Und dann haben sich meine Töchter dazu gesellt, 9 und 12 Jahre alt. Und bis zum bitteren Ende, wir sind irgendwann umgezogen ins Wohnzimmer, bis zum bitteren Ende begeistert zugeschaut, am nächsten Tag beim Frühstück noch davon gesprochen. Ich hätte ja gedacht, Basil Kerski, so eine reine Retro-Show, ne? Für so eine gerontokratische Gesellschaft, ja, wo man sich gerne erinnert, klar kann funktionieren, aber offenbar kann man damit auch junge Leute erreichen.
Also ich muss Ihnen auch sagen, also ich habe die Sendung nicht gesehen, aber davor habe ich davon gelesen, war erstaunt, was will man damit erreichen? Okay, Jubiläum. Aber als ich von diesen 14 Millionen las gestern, war ich schon geschockt. Positiv hat mich gefragt, was heißt das? Wir sprachen ja anfangs darüber. Ich glaube, es ist eine Sehnsucht nach Lagerfeuer, nach dieser Zeit der Vereinsamung, auch der Pandemie. Ich selbst bin ja 52, also die Wetten-Das-Generation. Ich fand die Sendung nie so spannend. Meine Sendung war, glaube ich, heute vergessen, Hans-Joachim Kuhlenkampf, einer wird gewinnen. Also okay, die europäische Quizshow. Aber einen Satz wollte ich sagen. Ich finde einfach Gottschalk beeindruckend. Das ist vielleicht auch die Antwort. Also ein Mann, der Mensch, der Generation zusammenbringt, international. Er spricht die Sprache der Provinz, der Welt. Er kann mit Menschen sprechen, ohne sie zynisch klein zu machen. Vielleicht ist auch Gottschalk ein Phänomen.
Er spricht die Sprache der Provinz, haben Sie gerade gesagt.
Im guten Sinne.
Ja, es gibt aber auch manche.
Und der Welt, Sprache und der Welt.
Okay, schauen wir mal auf verschiedene Aspekte. Busa, du hast ja auch ein bisschen auf Reaktionen geschaut und auch natürlich noch ein bisschen in diese Sendung reingeschaut. Da gab es ja alles, Begeisterung, aber eben auch ja, bis hin zu Fremdschämen.
Genau, also es gab natürlich auch Gesellschaftskritik. Das Thema Gendern wurde kurz gestreift, Diversität wurde nicht aufgegriffen. Dafür gab es dann die grüne Wette mit dem mülltrennenden Hund. Und Gottschalk hat zuvor ganz zu Beginn der Sendung Folgendes dazu gesagt.
Werden Sie gendern, bin ich oft gefragt worden. Natürlich habe ich gesagt, wetten der, wetten die, wetten das. Das geht doch gar nicht anders. Und man hat auch gefragt, haben Sie Angst vor dem Shitstorm? Es ist ja keine Frage, ob ich einen Shitstorm schaffe, sondern wie lange es dauert. Und ich bin der Meinung, ab einem gewissen Alter sollte einem vieles egal sein. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe dieses Alter erreicht.
Ja, und dazu gibt es natürlich auch diverse Stimmen aus dem Netz. Micky Beisenherz zum Beispiel, TV-Autor und Moderator, der hat getweetet, die eifrige weiße deutsche Mehrheitsgesellschaft applaudiert sich kollektiv in eine bessere Zeit zurück, gefühlt mit wohlig warmer Nostalgie. Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP, schrieb dazu, eine tolerante Gesellschaft zeigt sich nicht nur, aber auch daran, dass jeder so viel oder so wenig Wetten, das gucken kann, wie er mag, ohne dafür Haltungsnoten zu bekommen, denn es ist bloß Unterhaltung. Und Jasmina Kuhnke, Autorin und Antirassismusaktivistin, schrieb, es tut weh, ich will nicht den moralischen Zeigefinger erheben, noch jemanden den nostalgischen Rückblick verderben, aber es ist nicht mehr möglich, weil so manche dieser Kultfiguren sich auf rassistische Weise in anderen TV-Formaten über uns lustig gemacht haben.
Mir fällt da ja das große und nicht ganz einfache Wort der Ambiguitätstoleranz ein, dass nicht immer alles so sein muss, dass es allen gefällt. Der Thomas Gottschalk, Basil Kerski, Sie haben es gesagt, ist halt einer und auch diese Sendung, die das vielleicht idealerweise vereint. Ich kann mich erinnern, Thomas Gottschalk hat mal irgendwann, als Wetten, das lange abgesetzt war, gesagt, warum es nicht mehr funktioniert. Weil nämlich das Bauprinzip von Wetten, das war, dass es die Oma schauen kann und dann noch ihren Udo Lindenberg oder wen auch immer kriegt. Und die Enkelin, für die war in diesem Fall Zoe Wees dabei, die ich bis dahin gar nicht so richtig kannte, aber meine Tochter war gleich begeistert. Zoe Wees! Ja, das heißt, totale Glaubwürdigkeit da gewonnen hat. Und gleichzeitig merken aber alle, die da sitzen, das ist jetzt nicht mehr zielgruppengenau, sondern das ist so, dass man andere Welten kennenlernt. Oder habe ich das jetzt zu positiv dargestellt?
Na, vielleicht war es auch eine Zeitreise. Ich meine, wir vergessen immer wieder, dass Fernsehen den Rhythmus einer Woche auch bestimmt hat. Das war das einzige Leitmedium. Also Samstagabendunterhaltung, dann internationaler Frühschoppen, 12 Uhr sonntags. auch wenn man nicht geschaut hat, wusste man, dass es läuft. Das waren so Bezugspunkte. Das ist jetzt natürlich seit 20 Jahren, seit diesem Internetzeitalter weg. Insofern ist es doch nochmal spannend, wie so ein solches Ereignis Samstagabend so viele Menschen verbindet. Mischung aus Sehnsucht, aber ich glaube auch so nach Persönlichkeiten, die verbinden. Also für mich ist Gottschalk doch eine Person, die sehr, sehr unterschiedliche Kulturen auch, nicht nur gesellschaftliche Schichten, auch Sprachen verbinden kann. Und der Mann hat einfach Humor. Er braucht keine Ghostwriter, auch wenn er sie hat. Er kann das. Und er ist auch mutig, wie man gesehen hat. Das sind sehr seltene Eigenschaften, nicht nur im Showgeschäft heute.
Es war auch in gewisser Weise die Entdeckung der Langsamkeit. Also man musste sich wieder ein bisschen Zeit nehmen. Jetzt ist ja die große Frage, es war angekündigt als einmalige Show, eben zum 40. Geburtstag dieser Sendung. Frank Elsner, der Erfinder, tauchte ja auch am Ende noch auf, also Retro dann so richtig. Haben denn diese Diskussion, die es jetzt gab, die Begeisterung, die es eben auch gab, vielleicht schon dazu geführt, dass man sagt, naja, man könnte ja mal wieder?
Naja, also Frank Elsner forderte ja direkt Gottschalk auf und meinte, rede mit dem Programmdirektor vom ZDF. Der Unterhaltungschef Oliver Heidemann, der hatte vorher angekündigt, das solle ein einmaliges Event bleiben. Allerdings Norbert Himmler, demnächst Intendant, sagte, eine Fortsetzung war eigentlich nie geplant. Angesichts der großen Resonanz werden wir aber nochmal darüber nachdenken. Denn ein Aspekt, der vielleicht auch wichtig dabei ist, zu erwähnen, ist, dass es ja live stattgefunden hat und sie damit sozusagen gegen die Streaming-Angebote, die es gerade gibt, auch arbeiten und das vielleicht auch die jüngere Zielgruppe dann beschäftigt.
Wir schauen auf die Themen des Tages. Und schauen auf die SPD, die die etwas geschafft hat, nämlich ihre Führungsfrage zu klären. Der SPD-Vorstand hat einstimmig Saskia Esken, die schon amtierende Parteivorsitzende, nominiert, und Lars Klingbeil, den bisherigen Generalsekretär der Partei. Beide sollen als Doppelspitze dann beim Parteitag im Dezember gewählt werden. Darüber sprechen wir jetzt weiterhin mit dem deutsch-polnischen Journalisten Basil Kerski. Und zugeschaltet aus dem Willy-Brandt-Haus ist Frank Kapellan. Frank, langsam macht mir die SPD ein bisschen Angst. Das ist alles so diszipliniert. Das kann doch nicht echt sein.
Ja, die Frage stellen sich viele. Und muss man dann auch sehen, wie lange das wirklich so bleibt. Also ich habe eben gedacht, ich bin jetzt gerade aus dieser Pressekonferenz gekommen, ob diese Geschlossenheit dann wirklich anhält, wenn es ans Eingemachte, wenn es wirklich ans Regieren geht. Da hat die SPD ja zum Beispiel einen Brocken vor sich, Hartz IV reformieren, ein Bürgergeld auf den Weg bringen. Da sollen die Sanktionen fallen, insbesondere für Arbeitslose, Jugendliche. Und da ist man sich durchaus nicht einig, auch in dieser neuen Parteispitze. Also da hat Lars Klingbeil immer auch im Zusammenspiel mit Andrea Nahles noch dieses Fördern und Fordern angemahnt. Und die Frage ist auch, was kriegt man etwa mit der FDP in diesem Punkt durch? Und wenn es dann zu Reibereien kommt, dann könnte es schnell dahin sein mit der Geschlossenheit. Das haben wir in den 2000er Jahren gesehen, als Gerhard Schröder versucht hat, seine Reformagenda durchzupauken.
Okay, Basil Kerski, wie ist Ihre Einschätzung? Bei Frank Kapellan klingt ja deutlich durch, lass uns mal genauer hinschauen, aber zum nächsten Stand jetzt kann man sagen, macht harmonisch. Hm?
Also wir dürfen nicht vergessen, wie zerrüttet die SPD im letzten Jahrzehnt war, wie viele Vorsitzende sie verschlissen hat. Also ich beobachte da durchaus auch den Wunsch, mal Sachen ganz anders zu benennen, auch Personen anders zu behandeln als im letzten Jahrzehnt. Die Konflikte werden kommen, weil wir eine Dreierkoalition kriegen, sehr unterschiedlicher Parteien. Wie sich die SPD dann verhält, das werden wir sehen.
Mhm. Wir kriegen ja also eine Dreierkoalition höchstwahrscheinlich. Wir haben aber damit, Frank Kapellan, auch im Prinzip eine Dreierspitze bei der SPD. Denn klar, die beiden Vorsitzenden, wenn sie denn vom Parteitag gewählt werden, was aber wahrscheinlich ja nur eine Formalie sein dürfte, aber eben ja auch nicht ganz zu unterschätzen, Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie viel Konfliktpotenzial liegt da drin?
Naja, Olaf Scholz hat einen sehr guten Draht zu Lars Klingbeil. Die beiden haben immer sehr gut zusammengearbeitet und das würde ich vom Verhältnis zwischen Saskia Esken und Olaf Scholz nicht behaupten. Und da ist eben die Frage, wer wird sich da am Ende durchsetzen? Dann kommt eine dritte wichtige Personalie noch hinzu. Wer wird Lars Klingbeil folgen als SPD-Generalsekretär? Der wird der frühere Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert gehandelt. Da haben wir jetzt auf der Pressekonferenz nichts Neues erfahren. Ich glaube aber, es wird darauf hinauslaufen. Und was für mich sehr interessant war, zu hören von Saskia Esken, dass sie doch nicht ausschließt, möglicherweise doch noch ins Kabinett zu gehen. Denn das war ja gesagt worden von Norbert Walter-Borjans, auch von Rolf Mützenich, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden, dass doch die Linie bleiben müsse, wer ein Ministeramt hat oder ein solches anstrebt, der kann auch nicht gleichzeitig ein Parteiamt haben, nicht Parteivorsitzender sein. Und danach gefragt hat Saskia Esken vor wenigen Minuten hier gesagt im Willy-Brandt-Haus, unsere Statuten enthalten eine solche Trennung nicht. Und das ist in der Tat richtig. Sie hat aber, als sie antrat, als Parteivorsitzende vor 2 Jahren selbst diese Trennung für gut und richtig erachtet und meinte dann eben auf Nachfrage, ich werde doch nicht in alle Ewigkeit ausschließen, ob es möglicherweise doch anders kommen könnte. Und das könnte möglicherweise bedeuten, wenn es doch noch einen Platz im Kabinett für sie gibt, dass sie entweder sagt, okay, wir haben das nirgendwo in den Statuten festgeschrieben, dann müsst ihr mich für beides hinnehmen, oder dass sie dann den Parteivorsitz doch noch zurückgibt. Denn viele, das hört man immer wieder, hätten sich durchaus Manuela Schwesig an der Spitze gewünscht und die war offenbar auch bereit. Aber Saskia Esken ist ihr da in der vergangenen Woche zuvorgekommen, als sie erklärt hatte, ich will es weitermachen. Und da will man auch den Konflikt nicht suchen, also Schwesig nicht den Konflikt mit Esken, um die Geschlossenheit der SPD nicht zu stören, über die wir ja gerade gesprochen haben.
Mhm. Um es mal positiv zu drehen, auch wenn da jetzt noch viele Fallstricke drin sind und auch so manche Überlegungen machtstrategischer Art, dass aber grundsätzlich die Bewegung weg ist von dieser alten Machtlogik, die wir ja zuletzt noch bei Angela Merkel gesehen hatten, die ja immer betont hat, Kanzleramt und Parteivorsitz muss in einer Hand sein, bei Gerhard Schröder auch gesehen haben, bei vielen anderen, Basil Kerski, dass diese ein bisschen passé ist möglicherweise, dass sich alles in einer Person versammeln muss?
Ich bin absolut Ihrer Meinung. Ich glaube, das ist demokratiefördernd, wenn man beide Ämter trennt, wenn die Regierungspartei auch einen anderen, eine andere Vorsitzende hat. Denn Diskussionsstreit ist ja nicht schlecht. Die Frage ist nur, wie man ihn führt. Und die SPD hat jahrelang gesagt, dass sie es falsch gemacht hat. Personenbezogen, diffamierend Personen, ohne Lösung, zu Lösungen zu kommen. Insofern halte ich den Weg für richtig. Regierungspolitik kann oft unpopulär sein und eine Partei muss ihre Programmatik sichern. Das kann sie durch starke Frauen und Männer an der Spitze der Partei.
Die Einschätzung von Basil Kerski zur neuen SPD-Parteispitze, die gerade nominiert wurde. Frank Capellan hat uns direkt live vom Willy-Brandt-Haus davon berichtet. Vielen Dank auch dorthin. In Bremen und vor allem aber digital kommt die evangelische Kirche in diesen Tagen zusammen. Die Synode, also sowas wie die Hauptversammlung der Protestanten in Deutschland. Heute geht es vor allem um Missbrauch in der Kirche. Der Beauftragtenrat zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, der EKD, legt seinen Bericht vor. Basil Kerski, das ist ja insofern interessant, dass damit ja auch mal das Licht auf die evangelische Kirche fällt. Wir sind ja so gewohnt und so geübt, über Missbrauch in der katholischen Kirche zu sprechen, dass das fast schon ein bisschen ins Hintertreffen geriet.
Ja, Sie sagen es. Natürlich im Vordergrund stand die katholische Kirche, vielleicht in ihren Strukturen ja mehr autoritärer, zentralistischer. Vor wenigen Wochen, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, ein offizieller Bericht der französischen katholischen Kirche, der sprach von Hunderttausenden von Opfern. Ja, und jetzt doch die evangelische Kirche auf der Synode ein wichtiges Thema. Bedrückend, ja.
Interessant, wir haben mit einem Betroffenen gesprochen, der auch jetzt ganz engagiert ist, diesen Missbrauch aufzuarbeiten, Detlef Zander, der nämlich folgende Einschätzung da geäußert hat.
Man muss der Öffentlichkeit sagen, dass es auch in der evangelischen Kirche tausende von Fällen gibt oder gab. Und dann ist es so, dass man das, weil die Protestanten so lieb, cool sind, ja, also es wird alles ein bisschen weggelacht. Man traut es im Protestantismus gar nicht zu.
Interessante Einschätzung, ne? Aber ich glaube, ich fürchte, es ist was dran.
Ja, ich auch.
Was ich interessant finde, auch gerade vor dem Hintergrund Ihrer deutsch-polnischen Sichtweise, die Sie auf viele Dinge haben, wir reden ja gerade, wir haben auch heute darüber gesprochen, über den starken Einfluss von Teilen, den konservativen Teil der katholischen Kirche in Polen auf die Politik. Ich frage mich manchmal, wie ist das eigentlich hierzulande? Die Kirche spielt eigentlich vor allem eine Rolle in der Selbstbeschäftigung, also beide Kirchen, die katholische, wir sehen es jetzt auch bei der protestantischen, und man hat so den Eindruck, ich habe den Eindruck, der gesellschaftliche, politische Einfluss dieser Kirchen, ist der überhaupt da oder nehmen wir den nicht wahr?
Wir nehmen den in Deutschland nicht wahr, weil es ja kein Monopol gibt. Wir sind ja hier in Deutschland traditionell mindestens doppelt geteilt, wenn nicht stärker. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich sehe das von Polen aus. Kirchen haben doch einen großen Einfluss auf die Sprache, auf das Klima. Ich finde beeindruckend, wie Teile übrigens der katholischen Kirche in Deutschland, vor allem Kardinal Marx, mit diesem Thema umgehen. Er sprach ja von persönlicher moralischer Schuld, obwohl ihm ja nichts persönlich vorgeworfen wurde. Er hat ja auch auf sein Amt verzichtet. Das wird zum Beispiel in den Nachbarländern, vor allem im katholischen Polen, sehr eng beobachtet, sehr genau beobachtet, denn eine große Anzahl der Katholiken ist entsetzt von der Sprachlosigkeit, Passivität der polnischen katholischen Kirche, die lieber Politik macht mit der Regierung. Dadurch hat sie Einfluss auf die Staatsanwaltschaft, die sich für solche Fälle, Verbrechen nicht interessiert. Also insofern ist die Entwicklung in Deutschland sehr, sehr spannend für andere europäische Länder. Und es passiert glücklicherweise doch einiges. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es für viele Opfer viel, viel zu wenig ist.
Wir werden das heute auch noch groß zum Thema machen, ab 17 Uhr in Studio 9, damit unsere Religionsredakteurin Sandra Stalinski zu der Frage, wie ernsthaft die evangelische Kirche Missbrauch aufarbeitet. Basil Kerski, Chefredakteur der Zeitschrift Dialog, der deutsch-polnischen Zeitschrift Dialog, und in Danzig Leiter des Europäischen Solidarność-Zentrums. Unsere Zeit hier ist rum. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch.
Ich danke Ihnen auch.